Radio 1, die Sonntagsfahrer mit Patricia Pantl und Andreas Kessler.
Ganz genau richtig. Schönen guten Tag.
Hallo und herzlich willkommen. Heute wird's richtig lustig im Sonntagsfahrer-Kochstudio. Nachdem du in den letzten Wochen immer schon die Kartoffel in den Auspuff gesteckt hast, legen wir heute mal richtig los.
Du, die sind inzwischen längst gar. Jede Wette.
Aber heute machen wir es richtig. Was das ganz genau bedeutet, erfahren Sie gleich. Wir machen heute ein Experiment und ich bin wirklich gespannt. Mit dem Auto kann man fahren, das zumindest ist der Urzweck eines Autos. Aber, und jetzt kommen wir zu unserem Experiment, mit dem Auto kann man auch kochen. Also nicht im Auto mit einem Kocher, sondern das Auto ist der Kocher. Ja, das klingt absurd. Es gibt aber sogar extra Kochbücher, in denen Rezepte drinstehen. Manifold Cooking, Kochen mit dem Abgaskrümmer. Andreas, erklär technisch mal ganz kurz, wo kocht oder wo soll man da im Auto kochen?
Na gut, also man muss sich vorstellen, die Herdplatte in diesem Falle ist wirklich der Abgaskrümmer. Der Abgaskrümmer ist das Teil, was unmittelbar am Zylinderkopf sitzt, wo eben die kochend heißen Auspuffgase rauskommen. Die haben da so 800 Grad und heizen den Krümmer entsprechend auf.
Hä, aber wo deponiert man denn dann sein Essen?
Ja, lass mich doch mal ausreden. Und auf diesem Krümmer ist ein kleines Körbchen quasi festgemacht mit Rödeldraht und da ist dann in Alufolie eingepackt so eine Ladung mit Kohlroulade zum
Beispiel. Also nichts Motorhaube, sondern wirklich hinten am Auto in unmittelbarer Nähe von den Abgasen.
Unter der Motorhaube, also nicht im Motor, aber direkt an der heißesten Stelle des Motors.
Also schon Motorhaube vorne.
Unten drunter, aber
ja,
nicht oben drauf.
Aber nicht hinten dran.
Nein, nein.
Okay. Oh, da haben wir das jetzt schon mal geklärt und wir haben für unser Autokoch-Experiment keinen geringeren gewinnen können als das Team der Weinbar Rutz. Die sind ja viel Leid mit uns gewohnt. Da hat der Kollege Johannes Petzold neulich erst als Praktikant sein Unwesen getrieben und jetzt am Telefon Michael Schulz kocht dort. Ihr seid noch in Berlin und die Idee ist, dass du und die gesamte Crew jetzt irgendwie das Essen auf diesen Abgaskrümmer packt, wenn ihr den findet und zu uns nach Potsdam bringt und wir dann lecker Essen haben. Hast du das schon mal gemacht, Kochen auf dem Abgaskrümmer?
Nein, also ich sag mal, die Faszination Kochen beschränkt sich ja nicht nur auf Herd und Grill. Und wir haben ja auch Einflüsse aus Amerika, Smoker und die Sache mit dem Auto. Ich meine, in Australien werden ja auch gerne irgendwelche Tiere angefahren und werden dann quasi in großen LKWs vorne im Motorblock gegart. Also das ist jetzt mal auf jeden Fall Neuland und ich war auch ziemlich überrascht, dass sich Johannes sowas einfallen lassen hat, aber wir nehmen uns der Sache an und machen das Beste draus.
Also ich hoffe, ihr habt das Essen schon und müsst es nicht erst anfahren. Was soll es denn geben?
Wir haben so eine Art Spinat-Ziegenkäse-Auflauf, den haben wir so bonbonmäßig jetzt in Alufolie verpackt, dass das so auflaufmäßig, dass sich die Aromen so ein bisschen mit verbinden. Und wir haben noch eine halbe Seite Kabeljau, die wir auf Fenchelgemüse in einer Folie garen werden.
Und wie habt ihr das festgemacht da an dem heißen Teil im Motor?
Ja, wir haben jetzt mit einigen Blechen und Töpfen da versucht, Stabilität zu improvisieren und wir hoffen, dass uns das auf dem Weg zum Sender jetzt nicht rausfällt.
Ja, das hoffe ich auch. Ich freue mich schon auf den Spinat-Ziegenkäse-Auflauf. Garzeit ist ja für einen Koch nicht so ganz unwichtig. Wie macht ihr das jetzt? Fahrt ihr, keine Ahnung, eine Strecke von 50 Kilometer, dann ist der Spinat-Ziegenkäse-Auflauf fertig und der Kabeljau braucht nochmal 10 Kilometer länger oder wie?
Ja, also beim Auflauf ist jetzt die Zeit weniger. Ich sag mal, mehr Zeit beim Auflauf ist ja nicht negativ. Wir arbeiten ja jetzt hier nicht mit knallgrünen Farben oder so. Ich sag mal, kennt jeder von einem Eintopf, je länger er kocht, je leckerer wird er. Das Problem ist nur der Kabeljau. Da werden wir wahrscheinlich so alle 10 Minuten mal ranfahren müssen und mal die Temperatur kontrollieren müssen. Aber ich blicke der Sache ziemlich positiv entgegen und wir lassen uns überraschen.
Sehr schön. In Berlin-Mitte geht es jetzt los an der Weinbar Rutz. Das Ziel ist hier Potsdam-Babelsberg. Wir halten Messer und Gabel schon mal bereit. Wichtig vielleicht noch, Andreas, spielt eigentlich der Wagentyp eine Rolle? Also kann man jedes Auto deiner Ansicht nach zum Kochen benutzen oder werden die unterschiedlich heiß?
Na, unterschiedlich heiß theoretisch nicht, praktisch schon. Also die alte Autos, die relativ viel verbrauchen, die haben natürlich auch viel Abwärme. Die sind besser geeignet, auch weil sie eben nicht komplett verschalt sind. Da kommt man besser an die Auspuffkrümmer ran und das ist einfacher, das Kochgut, das Gargut zu befestigen.
Ne? Na, dann fahrt den Wagen mal heiß und rutscht nach Potsdam. Wir sind sehr gespannt, ob wir dann den Motorraum von Fisch- und Spinatauflauf befreien müssen. Die haben wahrscheinlich schon schön Fisch geduftet im Wageninneren,
ja,
oder?
Wird man aber nicht riechen, also glaube ich nicht.
Okay, also Michael, bis später.
Ich freue mich.
Ciao. Bis gleich. Tschüss.
Das Sonntagsfahrer-Experiment. Heute ein bisschen wie bei der Sendung mit der Maus. Manifold Cooking. Kochen auf dem Abgaskrümmer des Autos mit der Hitze, die beim Fahren entsteht. steht. Michael Schulz von der Weinbar Rutz probiert es für uns aus und macht sich jetzt auf dem Weg mit dem Essen unter der Haube von Berlin nach Potsdam. Wir erwarten ihn dann so kurz nach 13:30 mit Messer und Gabel in der Hand hier.
Genau.
Radio 1, die Sonntagsfahrer-News.
Genau, jede Woche gibt es ja jede Menge Nachrichten aus dem mobilen Leben. Und die erste ist, das kleinste Auto der Welt ist zurück. Das Mikrocarpil ist ein Einsitzer, kurz, schmal und mit nicht mal einem Meter Höhe eher für kleine Leute geeignet. 1962 kam es auf den Markt, wurde dann aber eingestellt, die Produktion, weil es nicht so nachgefragt war. Jetzt versucht man den Neustart. Ja, warum eigentlich, wenn man es schon damals nicht haben wollte?
Ja, weiß ich auch nicht. Es wird ja mit 8.500 Euro prognostiziert als Kaufpreis und das finde ich zu teuer, wenn man sich ansieht, dass ein richtiges Auto, wenn man es als EU-Reimport kauft, ja auch so viel hat, hat deutlich mehr Transportkapazität und es gibt ja keine richtigen Vorteile für diese Microcars. Ja, also es gibt jetzt nicht besondere Parkplatzregeln oder Busspurbenutzungsgenehmigung oder irgend sowas. Also ich glaube, wenigstens in Deutschland wird das nichts werden mit so einem Auto.
Schnelle Liebe gesucht. Das rasanteste Brautpaar 2012 soll am Lausitzring gekürt werden. Bewerben können sich Liebespaare mit ihrer persönlich rasanten Liebesgeschichte rund um Mobilität. Wow. Zu gewinnen gibt es dann zwei Renntaxifahrten und zweimal selber Freifahren auf dem Lausitzring plus Übernachtung und Abendessen und so weiter. Also so ein Liebespaar-Gesamtpaket. Was würde dir denn da einfallen unter persönlicher, rasanter Liebesgeschichte rund um Mobilität?
Aus der Frühzeit der Bekanntschaft mit meiner Frau zum Beispiel. Da hatte ich damals einen schönen 350 SL knallrot, also einen echten Puppenfänger.
Also freut sich schon, dass du jetzt die Geschichte erzählst, oder?
Ja, du, die kann ja jeder
weiter.
Hören. Ja, und natürlich, wir fuhren durch einen Autobahntunnel und plötzlich bockte die Karre und tja, danach hieß es los, raus und schieben und da nur ich lenken konnte, musste eben damals meine Frau schieben und sie hatte High Heels und ein Miniröckchen an, woraufhin dann ganz plötzlich ganz viele andere Autos auch anhielten und auch schieben wollten.
Wie kann es sein, dass sie immer noch mit dir zusammen ist? Unfassbar.
Nicht deswegen, aber...
Daddeln auf der Seitenscheibe. Die Entwickler des US-Herstellers General Motors arbeiten an einem multifunktionalen Unterhaltungsprogramm für Mitfahrer. Und zwar gemeinsam mit Studenten der israelischen Kunst- und Designakademie haben sie ein Projekt Windows of Opportunity entwickelt, das Computerspiele auf die hinteren Seitenscheiben von Autos ermöglichen soll.
So eine Art On-Screen-Display wahrscheinlich, so ähnlich wie auf der Frontscheibe ja seit einiger Zeit auch. Da werden ja auch Informationen eingespiegelt. Also halte ich für einen Irrweg, denn wenn man als Mitfahrer immer nur zur Seite guckt, dann wird einem möglicherweise auch als Kind schlecht, also mir jedenfalls.
Also sofort.
Oder sofort und ob das dann sichtbehindernd ist, man muss ja auch mal den toten Winkel irgendwie überkompensieren, indem man zur Seite rausguckt, weiß ich nicht. Bestimmt ein Gimmick, aber am Markt wird das keine Relevanz haben.
Audienz beim Autopapst.
Ist ja ein guter Akzent, kann man sagen.
Ja, wie eine Muttersprachlerin. Hallo Thomas.
Hallo, guten Morgen.
Guten Tag. So.
Wie können wir denn helfen, Thomas?
Also, ich habe einen alten Golf 3, Baujahr 94, und der war jetzt gerade in der Werkstatt, weil das Thermostat ausgewechselt wurde. Der wird nämlich nicht so richtig warm innen drin. Also ich könnte hier nicht zu essen kochen. Und da wollte ich mal fragen, woran kann das da noch liegen?
Dass er nicht richtig warm wird?
Ja, im Innenraum. Also das.
Okay, also jetzt, das Thermostat ist erneuert, das Kühlwasserthermostat. Und das Thermometer, also das Kühlwasserthermometer, zeigt jetzt auch normale Werte an.
Nee, das zeigt immer so 70 Grad. Also mehr nicht. Es bleibt bei 70 Grad. Ich weiß nicht, ist normal für einen Golf?
Nee, ist nicht normal. Nee. Die normale Betriebstemperatur, die liegt irgendwo so bei 85, 87 Grad.
Ja.
Wobei das Thermometer natürlich jetzt noch kein Präzisionsmessinstrument ist. Das kann auch selber defekt sein oder der Geber dazu. Die Heizung wird aber auch nicht warm.
Also es ist warm, aber es ist nicht so, wie ich es kenne von anderen Autos.
Also normalerweise ist beim Golf wird so warm, dass man sich die Haare föhnen könnte. Also es ist
Das so nicht.
Naja, gut, okay, aber dann, dann ist es wieder Thermostat. Dann haben die entweder das falsch rum eingebaut, sowas kommt vor, oder sie haben es gar nicht gewechselt, was ich nicht vermute, nur befürchte. Oder es ist eben defekt. Also es gibt auch neue Thermostate, die zu lange liegen und dann auch defekt sind.
Thomas, nur weil Sie es angesprochen haben, würden Sie gerne mal in Ihrem Auto auch kochen? Also so das Experiment nachvollziehen, was wir hier heute machen, auf dem Abgaskrümmer ein Essen garen lassen?
Also ich habe es schon mal versucht. Sagen wir mal so, ich habe versucht, einen Döner wieder warm zu kriegen. Es war dann nur schwierig, den wirklich da in der Position zu lassen. Also ich musste aufpassen, dass er nicht runterkommt.
Ja, das war bei uns auch das größte Problem.
Ich dachte schon, wir sind wahnsinnig. Aber wie sind Sie denn auf die Idee damals gekommen, dass der da wieder warm gemacht werden könnte?
Ich habe davon gehört. Und ich fand's lustig. Also ich meine, da ist ja nun kein Abgas drin an der Stelle. Das wird ja nun hinten abgeleitet. Von daher denke ich, ist es auch nicht so dreckig. Ich würde jetzt nicht durch Pfützen und Gerümpel fahren, weil da spritzt es ja schon manchmal hoch. Aber so, denke ich mal, ist eine lustige Idee.
Dann hoffen wir, dass Sie Ihre fahrende Küche wieder hinkriegen. Schönen Sonntag.
Danke sehr.
Tschüss.
Vielen Dank. Schönen Sonntag. Ciao.
Und weiter geht's mit Monika. Hallo.
Ja, hallo, hier ist die Monika.
Jawohl.
Ja, ich habe ein Problem. Mein Auto läuft hervorragend, aber das liegt woanders, das Problem. Ich habe ein IQ von Toyota und habe da eine kleine Beule mir reingemacht. Oh. Und man sagte mir, ich könnte diese kleine Beule mit Hitze wieder ausbeulen.
Ah, okay, also wir reden jetzt wahrscheinlich von der Prallfläche, früher auch Stoßstange genannt.
Nee, das ist die Seite, da wo die Tür quasi an die Karosserie stößt, ist eine kleine Beule.
Also da, wo die Tür an die Karosserie stößt, mehr vorne oder mehr hinten oder unten? Oder?
An der Seite, richtig. Also an der flachen Fläche an der Seite.
Okay, alles klar. Also die Tür ist aber aus Blech bei dem Auto. Und also mit Hitze, da müsste man Flammrichten machen, wenn die Beule dafür geeignet ist. Ja. So mit dem Haarföhn ein bisschen erwärmen und dann macht's Pop und die kommt wieder raus. Geht nicht, definitiv nicht. Ich würde mir mal im Internet unter dem Stichwort Smart Repair so einen Beulenservice suchen.
Ja.
In der Nähe, wo sie wohnen und dann da einfach mal hinfahren und fragen, ob die das eben mit minimalinvasiven Mitteln so rausmassiert kriegen. Das hängt aber von der Beule ab. Also wenn die jetzt scharfe Kanten hat.
Die hat sie nicht. Ist auch eine sehr, sehr kleine Beule.
Ja, dann ist die Möglichkeit, dass man es rauskriegt, Smart Repair hoch.
Was genau ist denn da eigentlich passiert, Monika?
Es ist etwas kurios. Das ist mir in der Garage passiert. Wir haben dort ein sehr schweres Bild zu stehen.
So einen alten Meister.
Und ist mir gegen diese Tür gefallen.
Ach, dann ist es
Und es ist so schwer, dass es hat quasi diese Beule verursacht. Ja,
okay, also dann ist es wirklich höchstwahrscheinlich, dass man die rauskriegt.
Wunderbar.
Restlos. Ja, viel Erfolg. Tschüss,
super,
Monika.
Super, danke. Tschüss.
Und da haben wir noch den Frank. Hallo.
Ja, hallo, hier ist der Frank.
Was ist bei Ihnen los?
Ja, ich habe einen Fiat Bravo 1,4, schon ein bisschen älter, Baujahr 96. Und der hat das Problem, wenn ich hochschalte, in jedem Gang zwischen 2500 und 3000 Umdrehungen ruckelt er. Nimmt kein Gas an. In dem Moment,
Geht da diese Einspritzdüsenleuchte an im Tacho?
Nee, geht nicht an.
Okay. Dann, ich muss mal kurz überlegen, 96, das könnte das Drosselklappenpotentiometer sein.
Ah, du hast gesagt, es stirbt langsam aus.
Ja, aber 96 hat er den noch. Das ist der Bereich, den man ja so im Stadtverkehr immer hat. Ja, und da nutzt es sich ab. Könnte sein.
Ich habe das Gefühl, der Frank hat wieder Worte.
Ja, und zwar, es wurden schon mal Fehler ausgelesen und das war auch der Drosselklappenfehler und ein Kühlmitteltemperatursensorfehler. Mhm. Und beide Fehler wurden gelöscht und das Ruckeln ist aber geblieben. Daraufhin haben wir dann den Kühlmitteltemperatursensor gewechselt. Und der Fehler war dann nicht mehr auszulesen, aber das Problem ist im Prinzip dasselbe geblieben, ja.
Naja, damit bestätigst du ja exakt das, was ich gerade gesagt habe. Also gelöscht alleine bringt natürlich nichts, davon gehen die Fehler nicht weg, die sind dann eben nur nicht mehr gespeichert. Und Kühlmitteltemperaturgeber war eine Möglichkeit, der ist erneuert worden und Drosselklappenpotentiometer, ja offenbar auch, stand auch drin als Fehler, ist noch nicht erneuert worden. Damit ist alles klar, oder?
Frank?
Nee, der ist ausgelesen worden, im Prinzip der Fehler gelöscht worden.
Ja.
Und der Fehler ist jetzt, den kann er nicht mehr auslesen, also der wird nicht mehr angezeigt.
Ja, aber es ruckelt doch trotzdem.
Ja.
Naja, also wenn es mein Auto wäre, Frank, dann würde ich zur Tat schreiten.
Ja. Ja. Was kann sowas kosten ungefähr?
Hängt davon ab, wo man es kauft. Es gibt Originalersatzteile, die sind eher teuer. Und dann gibt es Identteile, die genau so sind. Da steht dann eben bloß nicht Fiat auf der Schachtel. Die sind dann preiswerter.
Okay, alles klar.
Ja, also bis
Tschüss.
Dann. Tschüss.
Jo,
danke, ciao.
Ich fand, der klang ein bisschen frustriert jetzt am Ende. Hallo, Tim.
Ja, hallo,
so,
hi.
Verarzten wir Sie noch schnell.
Ja.
Ja, schnell verraten. Also ich habe im Prinzip vielleicht das gleiche Problem. Ich habe auch einen Fiat, einen Punto. Bei mir ist halt das Startproblem. Das gleiche Problem wie der Thomas. Ich weiß nicht, also es ging da gerade um den Sensor.
Ja.
Kühlmitteltemperatursensor. Also der springt nicht mehr an. Ich habe alles machen lassen, weil der hat jetzt noch 2 Jahre TÜV gekriegt.
Ja.
Wir fingen dann an mit Batterie, mit Kerzen, Kappen, Leitung überprüfen lassen. lassen, die Zündspulen sind neu, die Benzinleitung und so weiter. Aber er sprang einfach immer hin und wieder nicht an. Und dann habe ich ihn irgendwann stehen lassen.
Wann denn? Also wenn es ganz kalt ist oder nachdem er so halb warm ist? Oder?
Ja, habe ich auch erst gedacht, dass es winterbedingt ist. Ja. Aber ich glaube, das ist auch die Feuchtigkeit. Also habe ich irgendwann ADAC gerufen und der hat mir dann mit Kaltspray, mit Startspray reingesprüht vorne in den Vergaser und dann sprang er direkt an.
Okay.
Er hat also gesagt, das wird irgendwas mit der Leitung sein. Benzin, der kriegt kein gutes Gemisch oder so.
Ja, das glaube ich nicht.
Herr Kessler, jetzt Sie bitte.
Ja, ich glaube eher, wie alt ist der Wagen?
98er Baujahr.
Ja, immerhin. 14 Jahre. Also die Leitungen, haben Sie gesagt, sind überprüft worden.
Ja,
aber ich wette, dass gerade bei Feuchtigkeit die Zündkabel, also die Leitung zwischen Zündspule und Zündkerze, dass die porös sind und dass da eben die Zündspannung irgendwo zwischendurch schon verpufft und deswegen nicht richtig zündet. Mhm. Damit würde ich jetzt mal anfangen. Testen
und das vielleicht, dass einfach das Luftgemisch, dass der falsche Luft zieht, vielleicht die
höchst,
Brücke vom...
Höchst unwahrscheinlich. Bei den elektronischen Einspritzungen würde sofort irgendeine Kontrollleuchte angehen, dauerhaft, und wenn die nicht stimmt. Also das stimmt schon. Ich wette, es ist die Zündung.
Tim, wir wünschen einen schönen Sonntag.
Ja, wünsche ich auch. Danke. Nochmal danke für den Tipp, ne, mit mit dem Essen auf dem Auto, das habe ich ja schon mal gehört.
Okay.
Auf der Motorhaube ein Spiegelei, das habe ich mal gehört, aber der Rest klang ja ganz interessant.
Ja, wir werden in ungefähr einer knappen Stunde erfahren, ob es auch wirklich schmeckt und was geworden ist.
Ich wünsche einen guten Appetit und schönen Sonntag noch.
Tschüss.
Die Sonntagsfahrer. Die Mitfahrzentrale.
Der beste Rallyefahrer aller Zeiten, der Rallyefahrer des Millenniums und jetzt hoffentlich auch am Telefon. Hallo, Herr Röhrl.
Guten Tag,
ich bin beruhigt, nicht schon wieder abgefahren. Was macht man eigentlich, wenn man so von den anderen in den Heldenhimmel gehoben wird und als der Beste der Besten der Besten beurteilt wird? Sagt man da einfach nur, ja stimmt, oder werden Sie da schon immer noch ein bisschen rot?
Ja, absolut. Ich werde rot und nehme das nicht ernst.
Sondern was würden Sie sagen?
Ja, das kann man, das sind alles solche Feststellungen, die kann man nicht treffen. Ich war in meiner Zeit gut, das ist in Ordnung, aber alles andere nehme ich nicht so ernst und fühle mich als ganz normalen Menschen.
Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen zum Rallye-Fahren? War das schon immer so? Kindheitstraum?
Nein, ich komme über den Skisport. Ich bin Skirennen gefahren und am Wochenende sind wir natürlich immer mit mehreren Läufern mit zusammen zum Rennen gefahren und da war einer dabei, der sagte, wie du Auto fährst, du musst Rennfahrer werden. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so viel Gefühl für Auto hat wie du. Und er hat mich da gepusht und hat Autos besorgt und da bin ich fünfmal mit Autos von ihm gefahren und dann bekam ich einen Profivertrag angeboten. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Was war besser, Skifahren oder Autorallyes?
Also ich bin der Meinung, beides mache ich heute noch leidenschaftlich gern, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Beim Skifahren hätte ich sicherlich nicht so weit gebracht.
Beruflich waren Sie ja vor der Rallye-Karriere Sekretär und Chauffeur eines Oberfinanzdirektors. Musste der auch schon unter Ihrer rasanten Leidenschaft leiden?
Ja, schon ein bisschen. Also ich war ja in der Grundstücksverwaltung der katholischen Kirche tätig und dann irgendwann einmal sagt der Chef, du, ich brauche draußen auch jemand, der das Protokoll führt und so. Du könntest doch... bist jetzt 18 geworden und du könntest also unser Mercedes fahren. Und so kam ich zu dem Job, was natürlich vielleicht auch schon ein Punkt war, warum ich später eben doch ein guter Autofahrer wurde. Ich bin dann mit 18 Jahren ins Auto gestiegen, bin im ersten Jahr 130.000 Kilometer quer durch Bayern gefahren. Das ist natürlich nichts anderes wie Training. Und der gute Finanzdirektor hat natürlich dann schon, der hat viel geraucht. Und da gab es mir eine Lösung, gegen das Rauchen so schnell zu fahren, dass ich mit zwei Händen anhalten musste. Und es hat wunderbar funktioniert.
Können Sie sich noch an Ihre erste Fahrstunde erinnern? War da auch schon was von dem gefühlvollen Fahren zu merken?
Ja, glaube ich schon. Ich kann mich erinnern an meinen Fahrschullehrer. Die sechste Stunde war meine Prüfungsstunde. Also es ist mir schon ganz interessant, wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht.
Da haben manche 30.
Ja, und ich bin natürlich, ich war 8 Jahre alt, bin ich erst mal Auto gefahren und dann regelmäßig Auto gefahren. Also als ich dann zur Führerscheinprüfung kam, war das selbstverständlich, wie das Autofahren geht.
Nur mal so
und
ganz
der
kurz.
Der Fahrschüler hat es auch sofort überrissen natürlich.
Was war der Anlass, um als 8-Jähriger schon mal ins Auto zu steigen?
Ich war mit dem Vater unterwegs und der Vater ist dann mit dem Geschäftspartner so einen Kilometer weitergegangen in einen Steinbruch, wo er Marmor gekauft hat. Und ich habe anscheinend da großes Interesse an diesem Autofahren gehabt und habe dann irgendwann einmal das Auto gestartet und bin in diesen Kilometer in diesen Steinbruch gefahren und wo mein Vater mit dem Besitzer war. Und der ist natürlich aus allen Wolken gefallen, als das Auto kam ohne Fahrer. Und Und er war aber dann so begeistert, war natürlich 1954, da gab es keine Automatik nicht. Es war ein normaler Kupplungsauto. Und von dem Moment, wo er das gesehen hat, wie ich das da beherrscht habe, also, wenn du fahren willst, kannst du immer fahren, da im Hof. Und wenn es zum Tanken gegangen ist, hat er mich zum Tanken geschickt. Also in der Stadt bei uns in Regensburg bin ich auf die Tankstelle gefahren zum Tanken und bin wieder heimgefahren. Also das war...
Da war die Welt noch in Ordnung. Hm?
Da war die Welt noch in Ordnung. Bis heute, wie du es mir erzählst, stellst du schon die Haare auf.
Ja, genau. Sie haben ja dann nach dieser ersten Autofahrt alle möglichen anderen auch natürlich sehr schnelle Autos gefahren. Ich denke da Fiat Mirafiori, Ascona 400, diverse Porsches, ja. Der Quattro. Was ist denn das Ihr Lieblingsauto heute?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich bin ja 40 Jahre im Motorsport und ich habe so viele Epochen mitgemacht. Und in jeder Epoche gab es ein tolles Auto natürlich. Ich muss halt einfach sagen, dass ich von Kind auf, ich hatte einen Bruder, der 10 Jahre älter war, der Porsche fuhr und der hat mich natürlich unheimlich beeinflusst. Der hat immer gesagt, mein Freund, spar dir alles andere. Erst wenn du dir ein gescheites Auto kaufen kannst, dieser Porsche, dann kaufst du dir einen Porsche. Und so habe ich dann auch gemacht, dass ich eben mit 20 oder 21 habe ich mir das erste Auto gekauft, einen gebrauchten Porsche. Und dementsprechend bin ich natürlich im Kopf immer Porsche-Fan gewesen, ganz egal, für welche Firma ich gefahren bin. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich seit 19 Jahren für diese Firma arbeiten darf.
Genau, und zwar als Versuchsfahrer. Was heißt das denn? Das heißt, Sie gucken und dürfen im Notfall auch einen zu Schrott fahren?
Sollte ich nicht. Also, und Gott sei Dank ist das auch noch nicht passiert. Nein, ich fahre alle Autos, die neu entwickelt werden, Prototypen. Das heißt, Autos, die Sie in 3 oder 4 Jahren irgendwann mal in der Zeitung sehen, mit denen bin ich jetzt schon unterwegs.
Und was kann dann so ein Versuchsfahrer feststellen? Der sagt dann, das ist noch nicht in Ordnung und hier müsste ja, nochmal und da braucht noch...
Sagt, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Da müsste man nachlegen. Das geht über komplett von Motor bis Fahrwerk bis Bremsen. Also da gehört alles dazu. Und ich habe aber dann nur so eine gewisse Oberfunktion. Ich bin nicht so, dass ich jeden Tag in einem Auto sitze, sondern ich komme immer zu jedem Projekt alle 3-4 Monate dazu, fahre mit den Autos und sage dann den Entwicklern, ob sie am richtigen Weg sind oder nicht. Wenn sie fertig sind, mache ich eine sogenannte Schlussabnahme und sage, ja, das Auto, das können wir so produzieren.
Jetzt müssen Sie bei uns noch in den Mitfahrercheck. Das heißt, 5 Sätze, die wir beginnen und die Sie bitte beenden.
Alles klar.
Also, der erste ist, wenn mich auf der Autobahn jemand überholt, dann?
Fahre ich rechts ran und denke mir, fahr zu. Ich hab's nicht eilig.
Jenseits von Porsche wäre mein Traumauto?
Ein VW-Bus Camping-Ausstattung.
Als Mitfahrer würde ich gerne mal einsteigen bei?
Sebastian Vetter.
Meine Lieblingsfahrstrecke ist?
Nürburgring-Nordschleife.
Das Autofahren ist für mich?
Spaß und zugleich Arbeit.
Und ich habe jetzt noch eine 6. Wo wollen Sie mit dem Campingbus hin?
In die Alpen. Also das ist alles, was mit Berge zu tun hat, das reicht mir.
Heute bei uns in der Mitfahrzentrale der Rallye-Fahrer Walter Röll. Wir danken sehr herzlich und wünschen noch einen schönen Sonntag.
Danke ebenfalls.
Gute Fahrt, Herr Röll.
Danke.
Der Fahrzeugbrief. Martin Eberhardt liebt schnelle, sportliche Autos. Und er liebt die Umwelt. Eigentlich sind das zwei Leidenschaften, die sich gegenseitig ausschließen. Doch Martin Eberhardt ist der festen Überzeugung, dass es möglich sein sollte, seine Begeisterung für Sportwagen und seine Liebe zur Natur kombinieren zu können. Dem amerikanischen Unternehmer schwebt die Konstruktion eines konkurrenzfähigen Serienboliden vor, der von einem umweltfreundlichen Elektromotor angetrieben wird. Alexander Bloch, Ressortleiter Test und Technik der Zeitschrift Auto Motor Sport.
Das hat immer davon abgehangen, in welchen Ländern bestimmte Umweltgesetze verhängt wurden. Also zum Beispiel in Kalifornien gab es mal sehr strenge Umweltgesetze, die dazu geführt haben, dass General Motors ein Auto auf den Markt gebracht hat, der hieß EV1. Und da wurden auch 600 Stück davon gebaut. Der hat auch einigermaßen funktioniert, nur dann wurden diese Gesetze wieder zurückgenommen und das Auto wurde wieder eingestampft. Es war im Prinzip in den letzten Jahrzehnten keine große Notwendigkeit da, ein Elektroauto zu machen. Und man muss auch dazu sagen, dass die Batterietechnologie noch lange nicht auf dem Stand war, dass man sagen konnte, man baut jetzt wirklich ein Auto, das auch vernünftig für den normalen Fahrer funktioniert.
Im Juli 2006 stellt Eberhardt den Prototyp seiner Idee auf dem Santa Monica Airport einem erlauchten Kreis vor.
Das nach dem ebenso genialen wie verkannten Erfinder Nikola Tesla benannte Gefährt besitzt eine von Lotus entworfene Karosserie und einen 252 PS starken Elektromotor, der die zweisitzige Flunder in knapp 4 Sekunden auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Bereits kurz nach der Präsentation des Prototyps unterschreiben Prominente wie Arnold Schwarzenegger und George Clooney den Bestellschein für den umweltbewussten Öko-Flitzer.
Der Tesla Roadster ist im Prinzip eine umgebaute Lotus Elise. Das Auto sieht, wenn man ihn von außen sieht, genauso aus wie ein üblicher, kleiner, schneller Roadster. Und wer bisherige Elektroautos kennt, der denkt immer so ein bisschen an, naja, sie bewegen sich aber doch sehr langsam. Und der Tesla Roadster öffnet dann ein komplett neues Fahrgefühl. Also er ist unglaublich schnell. Er macht das Ganze zudem auch noch fast ohne Geräusche. Er ist natürlich ein bisschen schwerer als sein Ursprungsauto, aber er ist immer noch für ein Elektroauto sehr leicht. Und das führt auch dazu, dass er eines der ersten Elektroautos ist, das wirklich einigermaßen Reichweite erzielt. Also Tesla verspricht ja über 300 Kilometer. Wir bei Automotor und Sport sind mit dem Auto schon 200 Kilometer gefahren und wir hatten unglaublich viel Spaß, weil er halt elektrisch fahren ohne Verzicht bedeutet.
Im März 2008 erfolgt der Start für die serienmäßige Produktion des Tesla Roadster. In kürzester Zeit sind alle 2000 Exemplare des 210 Stundenkilometer schnellen Sportwagens ausverkauft. In Europa ist der Tesla Roadster ab Mai 2009 für rund 120.000 Euro zu haben.
Die Sonntagsfahrer. Der Fahrzeugbrief.
Was Sie im Hintergrund vielleicht schon klappern hören, ist tatsächlich das Besteck. Denn Andreas, du bist schon fleißig am Essen.
Genau, ich habe gerade ein Cabrio mit Fenchel mal gekostet. Also von der Textur fantastisch. Der
Fisch,
das Fenchel ist vielleicht noch ein bisschen zu sehr al dente.
Ja, Manifold Cooking kochen während der Fahrt mit dem Auto und zwar mit Hilfe des Abgaskrümmers. Diese Sendung mit der Mausaufgabe haben wir uns beziehungsweise heute dem Team von der Weinbar Rutz gestellt. Die sind vor 1,5 Stunden in Berlin-Mitte losgefahren mit dem Essen, Kabeljau und Ziegenkäse-Spinat-Auflauf und sind jetzt gerade hier eingetroffen und du hast natürlich den Mund schon voll und wir begrüßen nochmal am Mikrofon Michael Schulz von der Weinbar Rutz und Lucy, die mit in dem Kochauto saß.
Genau, hallo.
Also was sagt denn erstmal so der Koch mit Blick auf das Essen? Ist das für dich so ein Resultat, wo man sagen kann, nö, ist eine gute Küche so ein Auto?
Also im Vorfeld bin ich davon ausgegangen, dass es eigentlich gar nichts wird. Bin jetzt relativ positiv überrascht von dem Ergebnis. Die extra Runde auf der Autobahn hätten wir uns sparen können. Und hätten gleich direkt zum Sender fahren können.
Das heißt, du hast gesagt, der Fisch ist schon einen kleinen Moment drüber. Da muss man dann eben doch mal alle 10 Minuten anhalten und gucken, wann der Punkt erreicht ist.
Also, dass wir hier eh keine Gourmet-Tops schlagen werden, ist klar, aber...
Ich finde, der schmeckt sehr gut. Auf jeden Fall, was auffällt ist, der Fisch ist warm, dieser Auflauf ist kalt. Es waren 2 Autos.
Ja, unterschiedliche Gefäße und wahrscheinlich auch vom Luftansog unterm Motorblock... Wahrscheinlich unterschiedlich.
Beschreib mal ganz kurz, was man daraus mitnehmen kann, was so die beste Aufbewahrung für Essen ist, damit es warm wird, weil das ist ja doch eher das Ziel.
Das ist dann eher der Backofen, glaube ich.
Nee, aber beim Auto. Also der Fisch war wo drin und der Auflauf war wo drin? Also was funktioniert und was funktioniert?
Beides ist in Alufolie geschlagen worden, aber eben halt das eine stand halt im Topf und das andere relativ direkt auf dem Krümmer.
Das heißt also, der Topf musste auch erstmal warm werden, bevor das Gargut dann Temperatur
aufnehmen konnte. Der Topf ist warm, der Auflauf noch nicht. Ja. Lucy, du warst mit in dem einen Kochauto. Wie lief denn die Kochfahrt ab? Also wie kocht man, während man fährt? Habt ihr zwischendurch tatsächlich
mal wir haben zwischenzeitlich angehalten und haben festgestellt, dass es relativ kalt noch ist. Und dann hat der Johannes gesagt, so, wir fahren jetzt auf die Autobahn, Vollgas. Und ich glaube, das hat was gebracht.
Was würdet ihr so aus Küchen, aus Essenssicht sagen? Ist das nur was Lustiges oder ist es tatsächlich... eine Möglichkeit. Kochen auf dem Abgaskrümmer.
Also ich würde sagen, ist eine Möglichkeit, weil ich kann jetzt endlich sagen, ich kann kochen. Also super und spart Zeit. Ne?
Michael guckt noch so ein bisschen zur Seite. Ist sich noch nicht ganz sicher, ob er das auf die Speisekarte mit draufnehmen möchte.
Gibt es denn möglicherweise Rezepte, die besser geeignet wären als das, was ihr jetzt gemacht habt?
Das müsste man einfach testen. Also da muss man den Weg finden und suchen, Kilometer und Gradtemperaturen. Wir haben jetzt nicht die optimalsten Bedingungen draußen mit dem vorzeitigen Wintereinbruch. Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, alles außer Suppe. Also Suppe könnte eklig enden.
Da kommt es vielleicht auch nur aufs Behältnis an, Patricia.
Aber die wäre wahrscheinlich dann warm.
Die Suppe, aber halt nicht mehr essbar, sondern überall im Motorraum.
Ja, wenn sie überkocht. Aber ich würde sagen, wir bleiben dran, oder?
Also ich finde das Resultat super. Vielen Dank, dass ihr A gebastelt habt, damit das Zeug auch da drauf hält. Ich vermute, es muss jetzt niemand den Motorinnenraum sauber machen. Die Küche putzen fällt aus in dem Fall.
Gott sei Dank nicht, genau.
Ich finde, der Fisch schmeckt fantastisch. Das Gemüse, also in einem Körbchen wäre es auch noch warm geworden, perfekt. Ist eine Alternative.
Genau, vielleicht auch noch ein Dank an Stefan Brix. Der hat die Installation vorgenommen am Motorraum, dass da überhaupt was ankommt nach dem Kochen. Und ich finde auch, das Ergebnis ist durchaus entwicklungsfähig.
Und endlich kriegen wir hier mal was zu essen.
Was Warmes,
ja,
genau.
Falls Sie das auch interessiert, werte Radio 1 Hörerinnen und Hörer, es gibt ja tatsächlich ein Kochbuch, das da heißt Manifold Destiny, The One, The Only Guide to Cooking in Your Car Engine. Es ist auf Englisch, aber nichtsdestotrotz stehen da die Rezepte und auch mit den Entfernungen, die man fahren muss, um der Garzeit zu entsprechen drin. Also herzlichen Dank an das ganze Team der Weinbar Rutz. Der Rest steht hier übrigens auch gerade im Studio. Also es ist sozusagen ein einziges Essen mit ungefähr 15 Mann Hilfe gekocht worden. Ich finde, das ist ein guter Schnitt. Danke, ihr dürft gerne auch mal, damit man euch hört, so kurz so, ja.
Kurz mal klatschen, genau.
Danke sehr.
Die Sonntagsfahrer. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.